Keine Macht für niemand, so sang in den 70er Jahren die Anarcho-Band Tonsteine Scherben. Dafür wurden sie von rechts bis links scharf kritisiert. Konservative und Liberale sahen in der herrschenden Macht des Staates mit seinem Gewaltmonopol den Garanten für Recht und Freiheit. Sozialdemokraten und Kommunisten wollten Macht aber haben, um eine sozialistische oder kommunistische Gesellschaft zu verwirklichen. Bereits Marx und Engels bekämpften die Anarchisten in der sogenannten Ersten Internationale. Und unter Lenin in der revolutionären Sowjetunion gehörten sie zu den ersten, die von den Vertretern der Sowjetmacht liquidiert wurden. So saßen Anarchisten von jeher zwischen allen politischen Stühlen. Die maßgeblichen politischen Kräfte von rechts bis links hatten größtes Interesse an der bis heute gängigen Gleichsetzung häufig, Anarchie sei gleich Chaos, Gewalt und Terror. Aber was verbindet sich mit dem Begriff Anarchismus und gibt es eigentlich eine politische Theorie des Anarchismus? Um der Beantwortung dieser Frage näher zu kommen, reden wir heute mit Dr. Jonathan Eibisch aus Leipzig, der über die politische Theorie des Anarchismus promoviert hat und im Transkriptverlag ein gleichnamiges Buch rausgebracht hat. Jonathan, fangen wir ganz klein an. Was heißt eigentlich Anarchismus?
Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung und für dein Interesse. Was Anarchismus heißt, das fragen Leute natürlich sehr häufig dann erstmal zu Beginn, wie du auch. Das ist ja total in Ordnung und zeigt ja auch, dass wir hier erstmal ganz oft mit diesen Vorurteilen zu tun haben, die da im Raum stehen. Ich persönlich gehe da wirklich sehr praktisch ran und sage erstmal, bedeutet Anarchismus, es gibt bestimmte Leute, die ohne Herrschaft in Gesellschaft leben wollen. Und diese Leute gibt es in der Geschichte, die finden sich zusammen, bilden Szenen und Netzwerke. Aber schnell stellt sich raus, dass damit auch bestimmte Wertvorstellungen und bestimmte Organisationsvorstellungen verbunden sind. Also Menschen finden sich zusammen nach einer bestimmten Ethik, der Freiheit, Gleichheit, Solidarität, nach Organisationsvorstellungen, ich würde sagen Dezentralität, Autonomie, Föderalismus, die sind da entscheidend und geteilt oder verbunden mit diesen Vorstellungen und auch Werten bilden sie im Endeffekt eine Strömung in sozialen Bewegungen, die als anarchistisch beschrieben werden kann und dann auch eine politisch-theoretische Denkrichtung, die dann eher sozusagen umreißt, was in Anführungsstrichen der Anarchismus ist. Es gibt unter Anarchistinnen sehr verschiedene Auffassungen auch darüber teilweise, was Anarchismus ist. Aber für die allermeisten kann trotzdem gesagt werden, dass sie Teil sozialistischer Bewegungen sind in einem weiteren Sinne und dass sie auf eine netzwerkartige Selbstorganisation von unten setzen.
Der Politikwissenschaftler Daniel Loick, den kennen vielleicht manche, die sich auch mit so Abolitionismusbewegungen in den letzten ein, zwei Jahren beschäftigt haben, der hat im Junius Verlag das Buch Anarchismus zur Einführung veröffentlicht. Das kennen dann ja vielleicht ein, zwei. Und der spricht in diesem Buch, um diesem Begriff Anarchismus näher zu kommen, von drei Dimensionen des Anarchismus. Ich würde gerne mit dir einmal auf diese Formen zu sprechen kommen und was die mit deiner Synthese einer politischen Theorie des Anarchismus vielleicht zu tun haben. Und fangen wir mal mit der ersten Dimension an. Dort ist zum einen Anarchismus als Philosophie oder Weltanschauung gemeint. Damit verbunden die Frage ist auch, ob der Anarchismus, das hast du eben schon ein bisschen angedeutet, so eine genuine Schöpfung in der Moderne beziehungsweise eine Reaktion auf die kapitalistische Vergesellschaftungsform ist. Oder würdest du in der Antike oder in anderen Zeitepochen auch Formen von so anarchistischen Weltanschauungen verorten? Die zweite Dimension, die von der Loic spricht, ist die als politische Bewegung. Hier denken vielleicht einige zuerst an die Pariser Kommune, ganz bekannt. Manche, in den letzten 20 Jahren so politisch sozialisiert wurden an Occupy Wall Street oder an Rojava. Was wären da vielleicht deine ersten Assoziationen bezüglich Anarchismus als politische Bewegung? Und zu guter Letzt und dritte Dimension noch den Anarchismus als Lebensform. Da schießen mir erstmal so Hippie-Kommunen und vielleicht aus neuerer Zeit diejenigen, die so nach Frankreich viel rüber gucken, das Dorf Tanaque in den Kopf. Willst du da mitgehen oder siehst du da bei Anarchismus als Lebensform ganz andere Bezüge?
Ja, also wie du eben ja schon festgestellt hast, die Frage, die du mir stellst, die ist eigentlich, also die ist mindestens zweiteilig, die macht halt drei Dimensionen oder Aspekte des Anarchismus auf die ich jetzt auch einzeln nochmal eingehen würde, bisschen länger, aber noch davor diese Frage, wie ist es mit der Unterscheidung überhaupt? Also wenn es okay ist, muss ich ein bisschen ausholen, um diese Frage zu beantworten.
Mach, mach.
Also, okay, ich meine, zunächst scheint mir das tatsächlich ziemlich sinnvoll, dass Daniel Loick sich auf diese Unterscheidung bezieht. Die wurde allerdings auch schon früher aufgemacht, um den Anarchismus zu charakterisieren, nämlich von Uwe Timm, Colin Ward, beide so um 1973 rum, und auch von David Graeber von 2009 in einem Text. Da habe ich das gefunden. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn Daniel Loick das gekennzeichnet hätte, und zeigt aber, okay, an dieser Unterteilung ist was dran, ne? Politischer Philosophie, Lebensform, Bewegung. Sie erinnert ein bisschen an so dieses Schema in der Antike von so Körper, Seele, Geist, oder auch meinetwegen aus dem religiösen Gott Vater, Jesus, Heiliger Geist, so. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich glaube, diese Analogie ist wichtig. Wenn man so ein Schema aufmacht, dann versucht man verschiedene Aspekte eines Ganzen zu erfassen. Und das ist wichtig, darüber zu reflektieren, woher denn unsere Vorstellungen so einer Unterscheidung kommen. Dahingehend macht es aber Sinn. Ich gehe da mit. Ich würde es ein bisschen anders bezeichnen. Für mich ist es Anarchismus als eine politische Theorie, als eine soziale Bewegung und als ethische Lebensform. Und ich gehe da auch mit, weil das für mich besonders wichtig ist, über mein Buch oder mein Schreiben und Sprechen zu reflektieren. Ich mache eben nicht nur Also ich mache politische Theorie, aber die ist nicht losgelöst von Anarchismus als Bewegung, und die ist nicht losgelöst von Anarchismus als einer bestimmten Ethik, sondern sie ist ganz klar Teil davon. Und damit unterscheidet sich meine Herangehensweise auch von der herkömmlichen Wissenschaft, welche eben diese Spaltung vornimmt und nicht in der Lage ist, das zusammenzudenken. Meiner Ansicht nach wären politische Theorien nur relevant und auch radikal, wenn sie mit der Lebenswirklichkeit von Menschen und von sozialen Bewegungen verbunden sind. Und deswegen ist es wichtig, diese drei Aspekte zusammenzudenken. Dann gibt es noch mal einen, ja, vielleicht noch mal zu diesen drei Aspekten zurück. Es gibt eine offene Diskussion darüber, ob Anarchismus eine moderne und primär europäische Theorie wäre oder ob sie nicht einfach eine weit längere Geschichte hat, die ohnehin viel eher sogar außereuropäisch ist. Das ist eine ziemlich wichtige Debatte, aber es scheint mir auch sehr wichtig zu sein, das Menschen und Gruppen selbst zu überlassen, ob sie sich so bezeichnen möchten. Zum Beispiel in Chiapas oder in Rojava gibt es Gesellschaftsentwürfe, die viel näher an anarchistischen Konzeptionen sind als an anderen. Aber ob die Zapatistas oder Kurdinnen, die da leben, sich selber als anarchistisch verstehen, das sollen sie bitte selber, ja, sagen oder sich bestimmen. Und ähnlich sieht es auch mit der Rückprojektion auf die Vergangenheit aus. Du hast es kurz angesprochen. Natürlich kann man sagen, dass Diogenes von Sinope, Epikur oder Lao Tzu, dass die Grundsätze und Überlegungen hatten, die heutigen anarchistischen Ansichten sehr nahe kommen. Und trotzdem wäre es ahistorisch, da jetzt eine anarchistische Tradition durch die ganze Menschheitsgeschichte zu spinnen, sondern wir müssen gucken, wo stehen wir hier und heute, weil da finden auch Veränderungen statt und da konstruieren wir erst so eine Tradition. Ich selber beziehe mich da vor allem auf den modernen europäischen Anarchismus als ein spezifisches Phänomen, denn der Kapitalismus ist aufgekommen und damit verbunden auch der moderne Nationalstaat. Und dieser Nationalstaat stellt eben eine bestimmte Form von politischer Herrschaftsordnung dar. Die gab es vorher nicht. Der moderne Staat regiert viel mehr in gesellschaftliche Bereiche hinein. Der hat ein eindeutiges Gewaltmonopol, zieht seine Grenzen viel schärfer, verwaltet seine Bevölkerung viel akribischer als jede andere politische Herrschaftsordnung zuvor. Und so muss man Anarchismus verstehen. Und so kommen auch diese drei Aspekte zusammen, dass es eine Erfahrung ist der Ausweitung von Kapitalismus und Nationalstaat und dass es eine Abwehr ist gegen diese ökonomischen und politischen Herrschaftsverhältnissen, gerade weil eine moderne und global vernetzte, aufgeklärte Gesellschaftsform anders aufgebaut werden kann und sollte. Deswegen treten Anarchistinnen für eine alternative Moderne ein. Und das ist der Anarchismus als eine politische Theorie, würde ich sagen, als eine Strömung, ja, die innerhalb des politisch-theoretischen Denkens diesen Standpunkt vertritt. Einer alternativen Moderne ist es möglich, heute anders zu leben. Und wir haben dazu die Konzeption für eine andere Form von Gesellschaft. Damit würde ich dann zum zweiten Punkt kommen, die Frage eben der Bewegung. Loik spricht hier von einer politischen Bewegung, aber ich würde dezidiert von Anarchismus als sozialer Bewegung sprechen. Das ist zwar, scheint so ein bisschen so ein haarspalterischer Unterschied zu sein, aber ich glaube, der ist ziemlich wichtig, wenn man sich das Politikverständnis im Anarchismus anschaut, also eine soziale statt einer politischen Bewegung. Und Anarchistinnen versuchen innerhalb von sozialen Bewegungen auf verschiedene Weise die Gesellschaft zu verändern. ohne dazu aber an den Staat zu appellieren oder sich ihm zu bedienen. Also kann es deswegen anarchistische Strömungen in eigentlich fast allen sozialen Bewegungen geben. Ich denke da vor allem an Ni Una Menos, Black Lives Matter oder auch die Klimagerechtigkeitsbewegung. Meiner Wahrnehmung nach hatten die ganz starke anarchistische Tendenzen. Die sind sich dessen nicht immer so bewusst, aber das ist, denke ich, schon der Fall. Und häufig ist es auch so, dass in solchen Bewegungen dann sozialdemokratische Führungspersonen, ja, auftreten, die die Bewegung zum politischen Betrieb hin vermitteln oder auch anführen. Aber das ändert meiner Ansicht nach nichts daran, dass sie insgesamt sehr stark auch anarchistisch ticken. Und das wäre mein Bezugspunkt auch da, was soziale Bewegung angeht. Und dann zum dritten Punkt, den Lebensformen oder auch der Ethik. Da würde ich sagen, das hängt sehr stark damit zusammen, dass Anarchistinnen unter Emanzipation verstehen, dass Veränderung durch uns selbst geschehen muss. Wir sind Teil der Gesellschaft. Die Gesellschaft besteht nur aus Menschen, die handeln. Und deswegen verändern die sich selbst, sind Teil dieser Veränderung. Also auch die Veränderung des eigenen Lebens. Das geschieht natürlich individuell oder da wird es manifestiert. Aber eigentlich ist das auch ein kollektiver Vorgang und im besten Fall gibt es dazu eine gemeinsame Diskussion über die eigenen Werte und auch über erstrebenswerte Lebensweisen. Und da gibt es Diskussionen und Versuche, alternativ zu leben, die auch in dem Sinne nie aufhören, weil das ein anhaltender Prozess ist. Unser Leben ist vielfältig und komplex. Also das heißt, diese Frage, wie wir leben wollen, die ist im Anarchismus wichtig, um die bestehende Gesellschaftsform zu kritisieren. Aber genauso, um aufzuzeigen, dass es möglich ist, anders miteinander zu leben, wenn wir die Rahmenbedingungen dafür verändern. Und ne, in dem Aufhänger, den du jetzt gebracht hast, da wird dieses Dorf Tarnac angeführt in Frankreich. Da habe ich jetzt erstmal keinen direkten Bezug. Das steht ja der Gruppe Das Unsichtbare Komitee nahe. Die hat zwar auch anarchistische Elemente, aber ich würde sagen, das ist nochmal eine andere Richtung. Ich denke, wir können viel weiterschauen. Also ich glaube, zahlreiche Kommune-Projekte können aufgezählt werden, in denen eigentlich solche anarchistischen Lebensformen eingeübt werden. Auch zahlreiche gegenkulturelle Bewegungen, wie vielleicht Veganismus, Straight Edge, ohne dass die jetzt alle anarchistisch wären, aber sie haben solche Aspekte. Und entscheidend sind, glaube ich, die Werte, die das verbindet, denke ich. Das sind meiner Ansicht nach Gleichheit, Freiheit, Solidarität, Vielfalt und Selbstbestimmung. Und wichtig bei dieser Frage nach Ethik und Lebensform ist dann für mich auch noch die Unterscheidung zwischen Gegenkultur und Subkultur. Weil anarchistische Lebensformen, die müssen sich daran messen lassen, ob ihnen tatsächlich aus ihnen ein widerständiges Potenzial hervorgeht oder ob sie eben nur oder lediglich subkulturelle Rückzugsorte darstellen. Also sie sollen Gegenkulturen hervorbringen, in denen Menschen widerständig sein können, anstatt dass Menschen sich nur um sich selber kreisen. Okay, jetzt war ich ein bisschen ausführlicher, aber das wäre meine Adaption dazu. Also politische Theorie, soziale Bewegung und ethische Lebensform, so würde ich das unterscheiden.
Ja, ich finde, das hast du auch ganz gut umrissen. Nochmal so Gemeinsamkeiten und Differenzen auch zu Leuk klar gemacht. Ein anderes großes Thema bezieht sich auch auf dein Buch. Ich fange mal so an. Bei vielen Demos, also bin jetzt auch ein bisschen älter, früher hat man es häufiger gehört, gab es immer diese Parole Bambule, Anarchia, Autonomia. Dein Buch hat den Untertitel zum paradoxen Streben nach Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Welchen Stellenwert kommt der Autonomie in der politischen Theorie des Anarchismus eigentlich zu und was verbirgt sich hinter diesem Wort?
Okay, ich kenne den Spruch tatsächlich eher als Amore Anarchia Autonomia, aber vielleicht mit Bambule geht er sicherlich auch. Also ja, ich finde ihn auch sehr sympathisch, weil ich den Begriff der Autonomie sehr wichtig finde. Also finde ich persönlich wichtig, aber ich finde den auch für politisches Denken im Anarchismus oder anarchistische Bestrebungen überhaupt wichtig. Also ich habe da selber die Herangehensweise, dass ich Autonomie vor allem als ein Organisationsprinzip verstehe. Das bedeutet, eine Gruppe, egal auf welcher Ebene und zu welcher Größe, die gibt sich ihre eigenen Regeln. Und diese Regeln können immer wieder in Frage gestellt werden, die können angepasst werden, die können auf bestimmte Situationen hin ausgelegt werden und sie werden für konkrete Menschen angewandt. Und das bedeutet, dass so eine autonome Selbstorganisation was grundlegend anderes ist als eine staatliche Gesetzgebung. Also diese Vorstellung, sich selber Regeln zu geben, sich autonom zu organisieren, Das ist heute, glaube ich, für viele sehr weit weg, sehr fern. Und andererseits würde ich behaupten, ein großer Teil der Menschheit hat sich seit jeher nach diesem Prinzip organisiert und deswegen ist es auch sehr unspektakulär und naheliegend für Autonomie einzutreten. Also Autonomie vor allem als ein Organisationsprinzip, was wichtig ist, um Anarchismus auch zu charakterisieren. Und damit steht es aber nicht allein, sondern das ist verbunden mit Dezentralität, mit Föderalismus, Freiwilligkeit, auch mit Horizontalität. Das heißt, man kann sich jetzt sozusagen nach anarchistischer Vorstellung keine eigenen Regeln geben, wenn das nicht auch die Gemeinschaften um einen herum tun. Und die sind dezentral verstreut, die finden sich freiwillig zusammen, aber die schließen sich eben auch föderalistisch und horizontal auf Augenhöhe zusammen. Das finde ich persönlich auch ziemlich naheliegend. Und Autonomie als Begriff, die hat auch den großen Vorteil, dass sie auch Verknüpfungen aufmacht zu Selbstbestimmung als einem ethischen Wert und Selbstorganisation als theoretischem Konzept. Und das ist auch sozusagen, finde ich, ein Gehalt dieses Begriffes, dass er eine, ja, Verknüpfung zu einer Ethik und auch zu einer politisch-theoretischen Ebene nochmal herstellt. Das heißt, wenn Menschen, wenn Gruppen sich ihre eigenen Regeln geben, dann bedeutet das, dass alle Mitglieder, die da in der Gruppe sind, in ihrer Unterschiedlichkeit wirklich gehört werden und Teil dieser Regelfindung und dieser Regelanwendung sind. Das geht aber nur, wenn sie lernen, sich selbst zu bestimmen und wenn die Gruppe ihnen das ermöglicht, sich selbst zu bestimmen. Und mit dem Konzept der Selbstorganisation wird aufgezeigt und thematisiert, wie Autonomie gedacht werden kann. Also warum es auch ein Organisationsprinzip für die Gesellschaft insgesamt sein kann. Das hat zum Beispiel Cornelius Castoriadis thematisiert unter dem Stichwort autonome Gesellschaft. Also hat Autonomie auch was mit individueller Selbstbestimmung zu tun, aber ich verwende den Begriff nicht in so einem entwicklungspsychologischen Sinne. Autonomie hat auch was damit zu tun, dass sich Regionen, also wie zum Beispiel Nordirland, das Baskenland, Katalonien, Rojava, dass die sich selber organisieren, aber sie sollen es auf eine Weise tun, die die Staatlichkeit untergräbt, statt lediglich eben so einen separatistischen Regionalstaat anzustreben. Und deswegen ist Autonomie meiner Ansicht nach ein ziemlich entscheidender Begriff, um auch verschiedene anarchistische Strömungen oder Tendenzen miteinander zu verbinden. Also ich denke, alle Anarchisten sind sich darin einig, dass es möglich ist, hingegen jenseits der bestehenden Herrschaftsordnung nach Autonomie zu streben. Wir haben da oft so ein räumliches Verständnis wie beim Separatismus, aber ich glaube, das betrifft eigentlich genauso die Weise, wie wir über soziale Bewegungen denken und wie wir die konzipieren. Ich wünsche mir, dass eben soziale Bewegungen, emanzipatorische soziale Bewegungen, dass sie sich selbstbewusst werden und sich besser organisieren und sich als einen handelnden Faktor setzen, anstatt dass sie eben das Vorfeld von Parteien bilden oder von NGOs durchsetzt sind oder von K-Gruppen instrumentalisiert werden oder dass sie von so einem Bewegungsmanagement gesteuert werden, wie wir das auch viel erlebt haben in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Und hier spielt eben dieser Begriff der Autonomie eine wichtige Rolle, um ja eine andere Form von Bewegung zu thematisieren, die es auch gab und gibt und hoffentlich wieder geben wird.
Ja, ganz, ganz interessant, dass du jetzt Castoriadis angesprochen hast. Ich war rund um die Euro-Krise, beziehungsweise Finanzkrise 2008, 9 auch viel in Griechenland unterwegs, da auch mit Alpha Kappa, antiautoritäre Bewegung. Und naja, bei denen kennt jeder Castoriadis oder jeder, der sich für ein bisschen Theorie interessiert. Ganz anders natürlich in Deutschland. Hier, also du kennst ihn offensichtlich, aber in meiner Erfahrung nach kennt Castoriadis sonst kaum jemand. Und du hattest das, und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, du hattest das bei deiner Buchpräsentation in Köln auch schon ein bisschen angeführt. Die meisten Linken, wenn es um das Thema Anarchismus es geht, fallen so ein paar Namen ein, aber eigentlich gibt es da kein so größeres Wissen um die Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den Ansichten eigentlich dieser Personen. Das beziehe ich jetzt auch auf mich, ne? Also mir fallen jetzt vielleicht so Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Emma Goldman, David Graeber, der Name ist ja auch schon eben gefallen, die mir so spontan in den Kopf kommen würden. Aber ja, welche Hauptströmungen gibt es eigentlich im Anarchismus und wo sind da so die zentralen Unterschiede? Und ja, welche Namen gehören eigentlich zu diesen Strömungen und fehlen auch vielleicht ganz besonders Namen, die man jetzt so selten hört?
Ja, auch hier muss ich leider ein bisschen weiter ausholen. Also Na, ich würde sagen, es ist erstmal völlig in Ordnung, wenn Menschen in der linken Szene in der BRD und darüber hinaus vermutlich einfach wenig Namen von Anarchistinnen kennen. Und ich interessiere mich nun mal sehr für dieses Thema, deswegen finde ich das wichtig, aber ich muss auch anerkennen, okay, das ist ja es ist trotzdem ein Spartengebiet, ne? Also wenn man mich jetzt fragt, hey, welche bedeutenden Flinter-Personen kenne ich, die Wissenschaftlerinnen sind oder Künstlerinnen oder auch Aktivistinnen waren, dann fallen mir selber erstmal wenig ein und das finde ich problematisch, so weil das sicherlich genauso eine wichtige Frage wäre. Und dahinter steht aber für mich überhaupt ein Verständnis davon zu entwickeln für Geschichte und für die eigene Tradition und da muss ich mich auch selber weiter mit beschäftigen. Und gerade was den Anarchismus angeht, leben wir meiner Wahrnehmung nach in Deutschland in so einem ganz komischen Zwiespalt, dass er einerseits so eine bauchgefühlte ewige Jugendbewegung ist und andererseits so eine Art historisch verklärte Folklore und auch irgendwie so verstanden wird. Und das ist für mich ein mangelndes historisches Bewusstsein, ne? Ich meine damit gar nicht nur die Kenntnis von Personen und nur der Geschichte als Vergangenheit, sondern ich will darauf hinaus, wofür dient diese Kenntnis der Tradition, der Vergangenheit und auch der Person? Nämlich, ich denke auch, dass Bewegung ein handelnder, autonomer Faktor wird, hingegen jenseits den Bedingungen unserer Zeit. Und abgesehen von ein paar wenigen Fällen, privat sozusagen, bin ich jetzt nicht so auf Personen fixiert. Ich würde mir wünschen, dass Menschen in den linken Szenen mehr verstehen, dass viele ihrer Vorstellungen und Praktiken auch stark von Anarchistinnen geprägt wurden. Dafür lohnt sich dann die Beschäftigung. Die Frage macht einfach das Thema ja auch auf, wie, ja, klassifiziert man denn überhaupt Strömungen? Und das ist tatsächlich auch Teil der politischen Theorie und Ideengeschichte als ein Fach. Gebiet sozusagen, ne? Zum Beispiel gab es da den Paul Elsbacher, der hat im Jahr 1900 schon eine erste Dissertation dazu veröffentlicht und auch solche Strömungen im Anarchismus eben unterschieden anhand von Denkern, ne? Also den zentralen Figuren, die er sich rausgreift. Das ist schon ein Problem. Man nimmt eben so einen Denker, ne? In der Regel einen Mann und der steht dann angeblich für eine Strömung. Das ist schon erstmal eine komische Konzeption. Ich gehe deswegen ein bisschen von den Personen weg und würde sagen, okay, lass uns erstmal diese Strömungen oder Tendenzen anschauen und dann schauen, welche Personen sozusagen auch dafür sprechen oder das artikulieren. Wann kann man eine Strömung als solche bezeichnen? Ich denke, wenn sie mehr als 2, 3 Jahrzehnte besteht, wenn sie so eine Bezeichnung erhalten, die weiter bestehen, also sowas wie Anarcho-Syndikalismus oder Individualanarchismus als eine Eigen- oder Fremdzuschreibung, dann müsste es Gruppen geben, welche sich in dieser Strömung verorten. Sie hätten eigene Begriffe, eine eigene Diskussion zu wichtigen Begriffen. Dann gibt es für eine Strömung auch eigene Publikationen, die daraus hervorgehen und diese Diskussion abbilden. Und schließlich propagieren verschiedene Strömungen auch eigene Praktiken, Strategien und Organisationsformen. Und vor diesem Hintergrund, da unterscheide ich dann verschiedene Tendenzen im Anarchismus. Und die decken sich auch immer wieder mit Ausprägungen in den anarchistischen Kreisen, die ich dann sehe. Darin haben die sozusagen ihre Wahrheit. Ne, es hat Gründe, warum Peter Kropotkin oder Max Stirner, Emile Pouget oder Gustav Landauer, warum die auch im 21. Jahrhundert noch manchmal gelesen werden. Denn die haben Grundgedanken formuliert und aufgeschrieben, die uns heute noch Inspiration geben. Und ich unterscheide diese Tendenzen davon, was sie der verstaatlichen Politik entgegensetzen. Das nenne ich antipolitische Bezugspunkte. Daraus geht hervor, wie sich Strömungen organisieren und strategisch ausrichten. Das sind in meiner Vorstellung 6 Stück. Der anarchistische Mutualismus, Individualismus, Kommunismus, Insurrektionalismus, Syndikalismus und Kommunitarismus oder kommunitärer Anarchismus. Und in der Realität gibt es tatsächlich einfach Leute und Gruppen, aber eben auch so Ansätzen, die mit diesen Tendenzen verknüpft sind, die vermischen sich in der Realität in anarchistischen Kreisen. Manchmal wird das in einem schlechten Fall so eine ganz kauzige Abgrenzung um seiner selbst willen, aber manchmal oder oft inspirieren die sich auch gegenseitig und deswegen sozusagen plädiere ich selber für so eine anarchistische Synthese, in der diese verschiedenen Tendenzen zusammenkommen, die alle ihre Berechtigung haben, aber die auch auf ein gemeinsames Ziel verbunden werden. Und jetzt hast du mich aber gefragt nach Namen, die da fehlen in der Rezeption. Ne, wie gesagt, ich kann das nicht so pauschal beantworten, musste da ein bisschen weiter ausholen. Ich will bloß darauf hinaus, dass es noch sehr viel zu entdecken gilt. Und um ein paar Beispiele aber zu nennen, um da zumindest neugierig zu machen. Also zum Beispiel habe ich vor kurzem ein Buch von Luigi Fabri gelesen. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die präventive Konterrevolution von 1921. Und das Interessante ist, er betrachtet den Aufstieg des Faschismus in Italien ganz zu seinem Beginn sozusagen als ein konterrevolutionäres Phänomen. Und ja, das fand ich sehr spannend auch für unsere heutige Situation nochmal, obwohl, ne, das schon vor 100 Jahren geschrieben wurde. Ein ähnlich alter Text, den habe ich vor einer Weile mal entdeckt, der heißt Ethik und Revolution von dem polnischen Anarchisten und auch Psychoanalytiker Edward Abramowski. Den hatte ich zum Beispiel auch auf meinem Blog gepostet. Auch diese Schrift ist von 1899 und da thematisiert er, dass wir eine sozialistische Ethik entfalten müssen, weil das die Voraussetzung dafür ist, überhaupt den kapitalistischen Staat und seine Polizeiordnung überwinden zu können. Und weil wir andere Werte, also so eine praktizierte Ethik brauchen, um ja uns anders organisieren zu können. Das finde ich einen total naheliegenden und spannenden Gedanken, der aber gleichzeitig auch schon sehr alt ist. Aber wenn wir noch mal ein bisschen in die heutige Zeit schauen, da gibt es zum Beispiel Omar Aziz mit dem Kampfnamen Abu Kamel, der war im syrischen Bürgerkrieg aktiv und hatte so 2011 anarchistische Organisationsvorstellungen verbreitet. Der ist auch schon 2013 dann gestorben, aber in dieser kurzen Zeit war der nochmal sehr wichtig, um auch eine anarchistische Sicht auf den syrischen Bürgerkrieg oder alternative Vorstellungen eben sozusagen aufzumachen und hatte auch Schriften verbreitet. Und jetzt als ein letztes Beispiel noch ein Buch, wo ich leider bisher nur das Vorwort lesen konnte. Das ist 2021 erschienen und heißt Mutualism. Und die Autorin heißt Sarah Horowitz, ist eine New Yorker Gewerkschaftsaktivistin und die formuliert da drin einen dezidiert mutualistischen, also einen Ansatz, der ja auf Gegenseitigkeit beruht. Und darin zeigt sie, dass eben diese Tendenz schon lange praktiziert wird. Und ich würde sagen, auch in der BRD, in der linken Szene, sind viele Ansätze faktisch diesen mutualistischen Strategien entsprechend. Es gibt dafür bloß kein Bewusstsein. Das heißt, hier auch mal eine Frau als Autorin, die eben theoretisch weiter thematisiert, okay, was ist anarchistische Theorie unter diesem sehr wenig bekannten Schlagwort Mutualismus? Das sind jetzt so ein paar Hinweise und alles andere würde zu weit führen. Ich werde hier eh schon zu lang.
Okay, ich glaube, manche Sachen, da kann man ja auch was mit anfangen, also mit Syndikalismus, das kennen ja viele, ne? Das ist anarcho-syndikalistische Gewerkschaften, ja, die anderen Begriffe. Hast du vielleicht noch so ein paar Beispiele für ja aus der Gegenwart Gruppen oder Zusammenhänge, wo, damit man sich so ein genaueres Bild machen kann? Was machen denn diese Leute, die sich da auf so Strömungen berufen in der Praxis?
Naja, ich glaube, das ist ja eher andersrum, meiner Vorstellung nach. Ne? Es gibt Praktiken in einem weiteren Sinne linker Szene und auch anarchistischen Kreisen, die Leute einfach tun. Also zum Beispiel, sie machen Küfers, sie organisieren Demonstrationen, sie machen eine Protestkundgebung oder sowas, eine Art oder eine direkte Aktion. Und sozusagen, wir lernen ja solche Sachen erstmal, indem wir das sehen, indem wir mitmachen. Und die politische Theorie ist jetzt eine Reflexion dann darauf, was machen wir eigentlich, warum? Und diese Reflexion hilft, die Sachen bewusster zu tun. So, worum würde ich das angehen? Also ich würde mir erstmal anschauen, sozusagen, was machen Leute in Gruppen und davon auch einzelnen Personen weggehen und dann versuchen zu beschreiben, okay, warum unterscheidet sich das, ne? Und was jetzt eben diese von mir aufgemachten Strömungen im Anarchismus angeht, gibt es natürlich eben Unterschiede. Ein kommunitärer Anarchismus, der halt eben sagt, hey, wir können über gegenkulturelle Sachen, gegenkulturelle Strukturen oder Kommunen die Gesellschaft verändern. Das ist natürlich was anderes als zu sagen, ja, autonome Basisgewerkschaft wie im Syndikalismus. Oder wenn man sagt, okay, wir wollen den Einzelnen ihre Selbstbestimmung geben, wie im Individualanarchismus, dann ist das was anderes, wie wenn man jetzt im Anarchokommunismus halt für eine soziale Revolution eintritt. Also, ne, es gibt Gruppen in all diesen Zusammenhängen und das, wie sie sich strategisch und ideologisch verstehen, das prägt dann auch ihre Praxis. Aber es ist ein Wechselverhältnis. Oft ist es eben auch einfach eine Praxis, die Leute halt sinnvoll finden und ein Organisationsansatz, der dann dazu führt, dass sie sich bestimmten Strömungen hingezogen fühlen. Aber ich weiß nicht, ob ich deine Frage so beantwortet habe. Ich hoffe so ein bisschen.
Ja. Du hattest gerade eben schon ein Stichwort genannt, soziale Revolution. Eine der gängigsten Vorurteile, glaube ich, gegenüber Anarchisten, die mir so im Laufe meines politischen Aktivismus begegnet ist, sagt, ja, die Anarchisten, die wollen ja sich doch eigentlich nur es in ihrer kleinen Nische irgendwie nett machen, aber so einen wirklichen Plan zur Änderung der gesamten Gesellschaft beziehungsweise eine Revolution haben die doch gar nicht. In deinem Buch untersuchst du die Idee der sozialen Revolution als Transformationsstrategie im Anarchismus. Ja, vielleicht erläuterst du mal, was versteht denn der Anarchismus oder vielleicht was verstehst du unter sozialer Revolution im Kontext anarchistischer politischer Theorie.
Ja, auch an der Stelle würde ich noch ein Stück zurückrudern und auf den ersten Teil deiner Frage sozusagen oder so eingehen, nämlich die Frage mit den Nischen, weil ich glaube, an diesem Vorurteil ist schon was dran. Anarchisten würden sich in Nischen zurückziehen und um sich selbst kreisen. Und man sollte zumindest ernst nehmen, dass dahinter aber ein bestimmter Transformationsansatz steht. Nämlich auch dieses Streben nach Autonomie, was ich oben schon beschrieben habe. Das ist was, was der Soziologe Eric Olin Wright als Freiraumstrategie bezeichnet hat. Der hat ein kluges Buch geschrieben mit dem Titel Reale Utopien. Und da denkt er sozialistische Gesellschaftstransformation neu. Ist ein bisschen schematisch und auch sonst teile ich jetzt nicht unbedingt so Grundannahmen und die Schlussfolgerungen insgesamt, aber ich finde es lesenswert und zumindest nimmt er da drin den Anarchismus als eine der drei Hauptströmungen ernst, des Sozialismus und sagt sozusagen, legt offen, dass es im Anarchismus sehr wohl Strategien gibt und eben diese Freiraumstrategie wäre eine davon, die da drin besteht, Parallelstrukturen zu schaffen. Ja, und das hängt damit zusammen, dass Anarchistinnen vor allem die verstaatlichte Politik ablehnen in den Formen und Institutionen und Logiken und dadurch nach neuen, ja, Formen und Strukturen suchen. Und ne, sie argumentieren, dass diese erstrebenswerten anderen gesellschaftlichen Verhältnisse, dass sie parallel zu den dominanten Herrschaftsverhältnissen bereits vorhanden sind. Das ist also sozusagen eine theoretische Grundannahme im Anarchismus. Die kann man teilen oder nicht. Aber ich teile die Annahme, weil das auch mein Verständnis von Materialismus ist. Ich glaube, alles, was wir brauchen, das ist bereits da. Die Frage ist, wie wir die Dinge anordnen können. Und der Vorstellung nach gibt es sozusagen ganz verschiedene Orte und Ansatzpunkte, wo man mit der Herrschaftsordnung brechen und die unterlaufen kann. Und man kann sogar so weit gehen zu sagen, Kapitalismus und Staat, die haben selber totalitäre Ansprüche oder totalitäre Ansprüche wohnen denen inne. Die würden an sich selber zugrunde gehen, wenn sie nicht Bereiche hätten, die sie ausbeuten und beherrschen könnten, welche sich ihnen aber gerade entziehen. Und da kommt eben diese Vorstellung von parallelen Strukturen rein. Und wir in sogenannten westlichen Gesellschaften denken da vor allem dann an so linke Subkulturen. Und das machen Anarchisten selber oft. Und da begehen sie aber den Fehler, dass sie sich selber in so eine Szene auch abdrängen lassen und dass sie ihre Praktiken als einen Selbstzweck verstehen. Und so kommt es eben zu diesem Vorwurf, sie würden sich in kleine Nischen zurückziehen. Und ich denke aber, eigentlich steckt dahinter tatsächlich ein Ansatz, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Und den würde ich als mutualistische Selbstorganisation bezeichnen. Und neben dieser mutualistischen Selbstorganisation, dann gibt es noch die Ansätze der Revolte und Subversion und der autonomen Bewegung und eben von sozialer Revolution, worauf ich dann noch zu sprechen komme. Ich denke, das ist wichtig, diese Ansätze zu unterscheiden, weil man sie so auch vom Linksliberalismus und Parteikommunismus und der Sozialdemokratie unterscheiden kann und damit erst überhaupt darauf kommt, okay, was ist denn der Anarchismus selbst? Was macht den besonders? Ne, mutualistische Selbstorganisation, das sind diese Freiraumstrategien, wenn man die so nennen will. Und über autonome Bewegung habe ich oben ja auch schon einiges gesagt unter dem Schlagwort der Autonomie. Mir ist es wichtig, dann eine anarchistische, nicht jetzt eine anarchistische Bewegung irgendwie anzustreben, sondern einfach anarchistische Strömungen innerhalb von sozialen Bewegungen zu suchen. Revolte, Subversion ist, glaube ich, auch sehr spannend. Da ist die Frage dahinter, okay, wie kann man ernsthaft so eine strategische Konfrontation mit der Staatsmacht denken, wenn es nicht darum geht, die Staatsmacht mit einer politischen Revolution zu übernehmen? Aber ich glaube, genau, das wäre auch nochmal ein Thema für sich. Und deswegen nochmal zu dem Konzept der sozialen Revolution, ne? Wie du gesagt hast, stimmt, da habe ich ein Kapitel in meinem Buch dazu. Das würde ich mittlerweile auch schon wieder ein bisschen weiterdenken. Ich glaube, das verbindet vor allem diese anderen drei Ansätze. Das heißt, soziale Revolution ist jetzt nicht besser als die Revolte oder die Selbstorganisation oder die soziale be autonome Bewegung, aber sie verbindet es, weil stärker danach gefragt wird, wie lässt sich die Gesellschaftsform insgesamt verändern? Ja, was sind andere Verhältnisse außer Staat und Kapitalismus? Und sozusagen im historischen Anarchismus wurde Anarchie gegenüber dem Staat als ein politische Formverhältnis gefasst. Und Sozialismus als Gegenform zum Kapitalismus oder auch Sozialismus, Kommunismus. Und damit ist eben dieses Konzept der sozialen Revolution, was aufs Ganze zielt, auch stärker dem kommunistischen Anarchismus verbunden. Und wichtig ist hierbei, dass verschiedene Herrschaftsverhältnisse miteinander angegriffen und miteinander überwunden werden sollen. Und aus diesem Grund ist es zum Beispiel so wichtig, dass die Themen Ökologie und Feminismus bei den Mobilisierungen auch in den letzten Jahren, zum Beispiel in Chile und im Iran, so wichtig waren. Diese Themen kommen nicht noch dazu, sondern sie sind ein Zeichen dafür, dass diese Ansätze sozialrevolutionär sind, dass sie auf wirklich eine andere Gesellschaftsform zielen. Außerdem bezeichnet soziale Revolution eine Selbstermächtigung und Selbstorganisation von sozialen Bewegungen, anstatt eben sie avantgardistisch anzuführen. Und es wird darauf abgezielt, die Eigentumsform und Verteilung ernsthaft anzugehen. Denn ist egal, wie man es jetzt dreht oder wendet, ohne die Vergesellschaftung des Reichtums und die Schaffung von Gemeineigentum ist Revolution tatsächlich nur eine leere Phrase. Also ich denke, es ist sinnvoll, tatsächlich über solche Transformationsansätze nachzudenken, auch über soziale Revolutionen, einfach um sich bewusst zu machen, welche Strategien verschiedene Akteure sowieso schon verfolgen. Ich glaube, erst sozusagen, wenn wir gemeinsam drüber nachdenken und diskutieren, ja, wie wir Gesellschaft verändern wollen, erst dann können Menschen sich in sozialen Bewegungen autonom selber zu organisieren, anstatt dass sie einer Führung hinterherlaufen. Und klar, wenn wir jetzt über soziale Revolutionen reden, dann heißt das sicherlich nicht, dass wir jetzt wirklich daran glauben, dass in der BRD nächstes Jahr die soziale Revolution irgendwie vor der Tür steht. Aber wie wir darüber nachdenken, macht trotzdem den Unterschied, woraufhin wir uns orientieren, wie wir uns organisieren, was wir kommunizieren. Und ich glaube, erst dann lässt sich eine gemeinsame Vision entwickeln, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse wirklich anders werden können. Und daran mangelt es heute und das brauchen wir, um uns selbst zusammenzuschließen und auch um andere Menschen zu versammeln und zu überzeugen. Und das ist meiner Ansicht nach ein wesentlicher Unterschied zu einem sozialdemokratischen Fatalismus, den ich ganz viel lese und höre, den ich zum Beispiel auch bei Vini Adamczak lese, wenn sie schreibt, wir leben in nicht revolutionären Zeiten oder Intellektuelle müssten lediglich die Idee der Revolution aufbewahren. Also Anarchistinnen gehen da anders ran. Die gehen nicht davon aus, dass Revolution eine Idee ist, sondern eine Orientierung. Sie gehen nicht davon aus, dass die Zeiten heute nicht revolutionär sind, sondern dass wir sozusagen Revolution veralltäglichen müssen und darauf, wo wir hinwollen, daraufhin unsere eigene Organisation, unsere Leben heute ändern müssen. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach total sinnvoll, auch wieder neu über Transformationsstrategien nachzudenken, anstatt zu tun, als wenn wir einfach gar keine Zeit dafür hätten, brauchen wir die, um überhaupt was anders möglich zu machen.
Vielleicht noch mal eine Nachfrage. Also ich glaube, der klassische Vorwurf von, sagen wir mal, kommunistischen Bewegungen war oder auch vielleicht sozialdemokratischen, das hatte ich ja ganz am Anfang bei Einleitung, dass die Machtfrage, also Revolution, ja häufig damit als so ein Bruch verstanden wird, wo quasi der bürgerliche Staatsapparat wird zerschlagen und an die Stelle tritt dann, ja, bei den einen die Räte, bei den anderen die Parteidiktatur. Ist das jetzt Teil beim Anarchismus von Transformationsstrategien oder ist das quasi eher genau gegen solche Vorstellungen gerichtet?
Ja, ich glaube, deine Frage hat auch noch mal verschiedene Aspekte, die alle sehr interessant sind. Also ich glaube, im Anarchismus gibt es eine Vermeidung mit dieser Frage, okay, der Konfrontation mit der Macht und wie organisieren wir Staatsmacht anders? Es gibt eine Vermeidung dieser Frage, weil die natürlich auf Widersprüche innerhalb des Anarchismus sozusagen hinweist, nämlich, dass wir nicht einfach Macht überwinden können, indem wir sie ignorieren, sondern dass es einen aktiven Umgang mit diesem Problem geben muss. Und ich lese in klassischen anarchistischen Texten, beobachte aber auch heute in anarchistischer Szene, dass dieses Problem immer wieder vermieden wird und dadurch ja auch erst ermöglicht wird, autoritären Kräften, ich sag mal zum Beispiel neoleninistischen und so weiter, dann in dieses Machtvakuum in sozialen Bewegungen reinzugehen und Bewegungen anzuführen. Das heißt, es braucht darauf Antworten. Und im Anarchismus gibt es wenig Debatten tatsächlich auch über Strategien. Und auch das ist ein Teil dieser Vermeidung. Und diese Vermeidung, die hat natürlich bestimmte Gründe. Es ist erstmal sehr unangenehm, sich mit der Frage der Macht auseinanderzusetzen, wenn man den Anspruch hat, dass die komplett gleich verteilt werden soll, weil wenn wir Macht als Handlungsmacht verstehen und die komplett gleich verteilen, dann wäre sie auch nicht mehr Herrschaft. Aber es braucht natürlich irgendwie Strategien, wie es einen Übergang dazu geben kann. Und ich sag mal, ja, sowas wie Rätedemokratie ist ja zumindest eine andere Form, politische Organisierung politisch sich zu organisieren als Gesellschaft. Es ist eine andere Form als die parlamentarische Demokratie. Das heißt, mit dem Ansatz der Rätedemokratie wird zumindest in der politischen Hinsicht die Systemfrage gestellt und gesagt, okay, es gibt andere politische Systeme. Und sowas wie jetzt in Rojava oder in Chiapas bei den Zapatisten, das sind andere politische Formen als der Nationalstaat. Und ich glaube, man muss hier ein bisschen strategisch ein bisschen gradueller rangehen und sagen, ja, es gibt andere Formen als der Nationalstaat, der natürlich enorm dominant ist weltweit. Diese anderen Formen sind überall da, sowohl jetzt sozusagen räumlich als ja, wie in sozusagen autonomen, selbstverwalteten Gebieten, als auch stadtteilbezogen, ne? Also so eine Gegenmacht von unten ist auch also Nachbarschaftsversammlungen ist auch eine andere Form, die zum Beispiel Kommunalparlamente auch anfechten und unterlaufen können, stehen damit manchmal auch in Wechselwirkung, können aber auch ein wirklicher Gegenpol sein. Und ich glaube, in diese Richtung würde ich das denken, wie lässt sich Gegenmacht aufbauen? Und da steht man natürlich von diesem grundsätzlichen, ja, Problem einfach, wie lässt sich eine Gegenmacht drauf aufbauen, ohne dass die selber wieder hegemonial wird, ne? Also wie lässt sich sozusagen, wie lässt sich Macht anders umverteilen? Und da gibt es innerhalb des Anarchismus, glaube ich, verschiedene Ansätze, aber eine wirkliche Lösung gibt es daraus nicht, weil sich die, glaube ich, aus einer Praxis sozialer Bewegungen halt sozusagen ergeben muss. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen verstrickt. Vielleicht kannst du noch mal auf die Frage zurückkommen. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Sorry.
Nö, alles gut, alles gut. Also ich glaube, du hast das schon so ein bisschen umrissen, ne? Also das Plädoyer, dass diese Frage der Macht noch weiter diskutiert werden muss, vielleicht auch nicht einfach im Sinne von umgehen, aufgelöst werden kann. Und hast das ja auch noch mal auf die, sagen wir mal, gegenwärtigen Diskussionen, nenne ich jetzt mal auf die, du hast die neoleninistische Gruppen genannt, dass da sich das ja auch schon, ne, als Frage stellt, also ich übersetze das mal, bleibt man in einem Bündnis mit diesen Gruppen oder sucht man da eine Konfrontation oder sagt man dann doch, nee, dann machen wir halt dann nicht mit, ne?
Aber um es vielleicht dann trotzdem noch so ein bisschen zuzuspitzen halt, ich finde, natürlich geht es auch, meiner Ansicht nach geht es auch im Anarchismus darum, wenn Anarchismus eine Weise ist, Menschen in sozialen Bewegungen zu organisieren auf eine bestimmte Weise. Also ich hatte ja schon ein paar Organisationsprinzipien genannt und auch ein paar Ziele mit der Autonomie und so. Dann geht es in meiner Vorstellung ganz klar darum, dass Menschen sich Macht aneignen. Also die politische Herrschaftsordnung, in der wir sind, auch Kapitalismus und Patriarchat damit verknüpft, aber mal aufs Politische, zielt ja darauf permanent ab, uns zu entmächtigen. Auch die Diskussion und die Präsentation von Politik, also parlamentarische Debatten und so weiter im Fernsehen, hinterlassen bei allen von uns ja im Grunde genommen nur eine Ohnmacht und einen Fatalismus. Und das Ergebnis daran ist sogenannte Politik pro Verdrossenheit, die aber ein Teil eben des politischen Herrschaftssystems ist und damit verbunden der Appell an den Staat, der das managen soll, weil da die Institutionen und die ja, gewählten oder auch berufenen Vertreter sind, die letztendlich befugt wären, über uns zu bestimmen. Und damit will der Anarchismus natürlich brechen. Wenn es darum geht, dass wir uns selbst organisieren und Menschen sich selber bestimmen, dann muss es weg von diesem Fatalismus der Übergabe der Macht, also eine Aneignung von Macht. Und das bedeutet eine Aneignung von Macht in sozialen Bewegungen. Denn was anders macht man, wenn man halt sagt, wir gehen mit 3, 4, 5.000 Menschen jetzt auf eine Blockade und blockieren ein Kohlekraftwerk oder wir machen eine Demonstration, die konfrontativ ist. Wir versammeln Menschen und wir stärken eine Macht und die ist wichtig in dieser Demonstration. Aber sie ist noch viel wichtiger darin, was die Leute, die da auf der Demo waren, in ihrem Alltag leben, wie sie handeln, wo sie den Unterschied machen. Und das ist eine wirkliche Gegenmacht sozusagen. Und darüber ist es erforderlich, dass auch anarchistische Leute sich Gedanken machen, anstatt sozusagen das permanent halt zu vermeiden. Und ich sehe darin aber auch kein Problem, weil ich mit dem Machtbegriff jetzt ja kein Problem habe. Es geht um eine Handlungsmacht und die Frage ist, was wir mit dieser Macht tun im Endeffekt. Genau. Da gibt es eine Denkerin, Veronika Gago, die hat ein Buch geschrieben für eine neue feministische Internationale. Sie kommt da eher so aus dem Bereich Rosa Luxemburg, würde ich sagen, aber macht da auch eine sehr gute Unterscheidung auch zwischen der Handlungsmacht sozialer Bewegung und eben der Macht, die im Staat zentralisiert wird, und unterscheidet Potentia, also die Macht der sozialen Bewegung, im Unterschied zu Potestas, also diese angemaßte Macht des Regierens, ein bisschen von Spinoza herkommt. Und das finde ich eine ganz gute Unterscheidung, um zu sagen, nee, wir haben es hier auch mit verschiedenen Machtformen zu tun. Anarchistinnen sind aber natürlich die Leute und die Strömung, die da ganz kritisch ist und sozusagen da den Finger in die Wunde legt und sagt, ja, aber lasst uns keine Illusionen darüber machen. Macht kann ich einfach so durch ein gutes Konzept formal oder weil wir irgendwie glauben, wir sind die besseren Menschen, besser verteilt werden, sondern sie hat immer auch eine Eigendynamik, wieder zur Herrschaft zu werden. Und deswegen muss man da genau hinschauen. Und das ist, glaube ich, auch der Beitrag, den unter anderem Anarchistinnen in sozialen Bewegungen wirklich halt reinbringen können. Ich wollte noch mal ein bisschen das ausführen, genau, weil mir das vorher von mir selber zu unklar schien.
Wunderbar, wunderbar. Also, das mit den Tonsteinen sterben, haben wir auch wieder den Rückbezug geschafft. Jetzt ist dein Buch im wissenschaftlichen Kontext, ich hatte es ja ganz am Anfang auch gesagt, also du hast über das Thema politische Theorie des Anarchismus promoviert und damit ist das Buch natürlich jetzt auch recht lang geworden. Ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, also dass es zu lang wäre. Also viele Leute lesen natürlich auch gerne lange Bücher. Es hat natürlich auch viele Fachbegriffe. Auch das sollte jetzt nicht unbedingt abschrecken. Aber vielleicht der eine oder andere, der jetzt das hier hört und denkt, oh ja, das mit dem Anarchismus ist doch jetzt irgendwie ganz interessant. Ich möchte mal so ein bisschen mehr reinsteigen. Da hast du auch was anderes noch im Petto, nämlich eine Seite, die heißt Paradox A, also eine Homepage. Paradox A, anarchistische Theorie und Perspektiven. Was können denn da die Leute finden auf dieser Homepage?
Also, Sie können da einfach Texte finden, die ich sowieso an anderen Stellen geschrieben habe. Und da sind verschiedene Arten von Texten. Also Texte, die ich manchmal in ein paar Zeitungen veröffentlicht habe, ein paar kleinen Zeitungen, die sind da einfach gesammelt. Aber ich schreibe auch einfach, ja, Gedanken, die ich habe zu bestimmten Konzepten zum Beispiel. Manchmal kommt auch eine Intervention. Ich kündige auch manchmal Veranstaltungen an oder reflektiere darüber. Manchmal ist es auch eher so eine Art, ja, geht es vielleicht eher eine Art lyrische Richtung und so weiter. Also es sind schon, ja, verschiedene Arten von Texten, die ich produziert habe oder eben produziere. Und der Grundgedanke war einfach erstmal einen Ort zu haben, wo die überhaupt verfügbar und zugänglich sind, weil ich hatte eh schon Texte, aber ich wollte die weiter zur Verfügung stellen. Und dann wollte ich aber auch einfach zeigen, okay, ich bin ansprechbar für Veranstaltungen, hier könnt ihr mich kontaktieren und das ist das, was ich mache. Und manche Sachen sind vielleicht ein bisschen wild, es ist auch einfach viel. Muss man sich, glaube ich, erstmal ein bisschen durchklicken oder so oder nach Schlagworten schauen. Ja, weil es ein bisschen durcheinander, ein bisschen viel geworden ist über die Jahre. Und ich finde das aber auch ganz okay, weil, ne, ich mag irgendwie auch dieses wilde Denken. Ich finde es total okay, auch Gedanken zu formulieren, die noch nicht komplett zu Ende gedacht sind, weil das ist für mich, ja, das ist für mich Theoriebildung, ne? Ich glaube, andere Denkerinnen, vielleicht auch aus anderen Strömungen, die scheuen sich da teilweise, ihre teilweise sehr klugen Gedanken zu formulieren, bis es nicht oder zu veröffentlichen, bevor sie nicht wirklich, ja, hieb- und stichfest sind in der Argumentation. Und das ging mir auch eine Weile so, aber davon habe ich mich gelöst. Ich habe da keinen Perfektionsanspruch, weil für mich ist es ein gemeinsamer Prozess. Und dann kann es gerne auch kritisiert werden oder weitergedacht werden, ne? Ich glaube, ich will auch Theorie nicht überbewerten. Also ich bin absolut der Ansicht, dass Theorie erforderlich ist heute für anarchistische Leute, für soziale Bewegungen. Wir brauchen Theorie, um uns besser aufzustellen. Also das ist absolut meine Ansicht. Aber Theorie gibt uns nicht den Weg vor, wie wir es alles anders machen, sondern insgesamt, ja, braucht es die Menschen, die sich organisieren, die gute Aktionen hervorbringen, ne, die auch eine Gegengemeinschaft bilden können. Und um das besser zu machen, was eh schon vorhanden ist, dafür brauchst Theorie. Und deswegen kann die auch so ein bisschen wild auf diesem Blog da hin und her springen, glaube ich, bis halt hin, dass mir Kommasetzungen und solche Sachen zum Beispiel total schwer fallen.
Jonathan, schon mal vielen, vielen lieben Dank. Am Ende, die letzte Frage, die ich immer stelle, habe ich was vergessen zu fragen, was ich hätte fragen sollen, weil es ganz bedeutsam ist?
Oh, okay, damit bin ich jetzt überfordert. Nee, ich glaube, ich meine, du hast mich ja jetzt gefragt, weil wir haben uns bei einem Vortrag getroffen und da habe ich auch das Buch vorgestellt. Da würde ich jetzt nur noch mal ergänzen, ne, dass es eben kostenlos zum Download zur Verfügung steht. Also bei dem Blog, ne, politische Theorie des Anarchismus wird man finden. Und es war mir wichtig, das eben mit diesem Nachweis der Wissenschaftlichkeit zu machen, um einfach klarzumachen, natürlich kann man über Wissenschaft, über Anarchismus promovieren. Und es geht mir aber nicht darum, dass ich mir jetzt da so eine Identität mit aufbaue, sondern ich wollte halt vor allem wirklich anarchistische Gedanken auf eine wirklich zeitgemäße Weise in eine Debatte bringen. Und das wünsche ich mir einfach, dass Leute das adaptieren, damit dass sie was damit machen und dass sie damit auch rausgehen, ne? Viele Sachen, die Anarchistinnen machen, die sind nicht so in dem Sinne spektakulär, sondern das sind alltägliche Sachen, wie man lebt und sich organisiert und was man tut. Aber es ist eben auch wichtig, das ein Stück weit in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich glaube, dass es tatsächlich viel mehr Menschen gibt, außer die in so einer expliziten Szene, die damit ganz gut mitgehen könnten. Aber genau, oft wird Anarchismus auch sogar in linken Kreisen in so eine Ecke der Obskuriositäten irgendwie verbannt. Und das finde ich total schade, weil abseits von jeglicher Identität oder Patches oder so es da total spannende Gedanken gibt, die Leute gehabt haben. Und die versuche ich ein Stück zusammenzubinden. Deswegen freue ich mich einfach, wenn ihr da halt mal reinschaut und irgendwie was daraus macht.
Super, vielen lieben Dank.